Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren.
Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Shopcast FM. Ich bin Niklas, wie ihr seht oder hört nicht, ich bin Markus. Heute eine Special-Folge mit dem Steffen. Hallo Steffen.
Hi.
Und zwar haben wir gedacht, so Sommer, da hat man ganz so leichte Themen, die man auch relativ einfach als Nicht-Techniker verstehen kann, nämlich Docker. Und da haben wir uns jemand geholt, also beziehungsweise ich mir einen, ja, einen Steffen, genau. Man sollte Sätze zu Ende bringen, deswegen, ja, hi Steffen. Jetzt so direkt mal, wer bist du eigentlich?
Ja, wie man vielleicht schon gehört hat, ich bin Steffen. Ich bin Softwareentwickler bei der RTL AG. Heißt, ich arbeite aktuell mit an dem TVNOW-Produkt eben, beziehungsweise zukünftig RTL Plus-Produkt von RTL. Wenn man natürlich jetzt die sinnvolle Frage stellt, ey, wie kennen die beiden sich überhaupt? Ja, ganz einfach. Genau. ganz einfach. Bevor ich zur RTL gekommen bin, habe ich E-Commerce gemacht, so wie der Markus.
Ach, und, ja, kenne ich dieses Thema, ja.
Ja, so am Rande kennen wir uns vielleicht. Wir haben auch vielleicht nur so etwa 1,5 Jahre miteinander gearbeitet.
Stimmt, stimmt. Ja gut, das wissen die Leute ja nicht. Also ja, außerhalb der Kellerkinder und
ja. Ja, genau.
Stimmt.
Ja, im Prinzip mein gesamtes Leben bisher, meine berufliche Laufbahn eher, mit E-Commerce verbracht, Shopware und andere E-Commerce-Frameworks, die ich jetzt hier nicht nennen will. Und dann Anfang des Jahres gesagt, ich möchte kein PHP mehr machen, sondern stattdessen Kotlin.
Oh, cool.
Und der übergreifende Punkt ist dann natürlich Container bzw. Docker.
Okay, das heißt, du machst beruflich ziemlich viel mit Docker und
Genau. Ich verbringe durchaus meine Tage damit, eben Docker-Builds durchzuführen. In Kotlin gibt es eben auch noch das schöne Test-Containers, was im Prinzip ist, dass du Unit-Tests ausführen kannst, aber gleichzeitig im Hintergrund dir eine MySQL hochfahren kannst, eine Postgres. Und da sind eben auch sehr, sehr viele davon in Nutzung.
Oh, okay.
Ansonsten verbringe ich beispielsweise jetzt die Tage damit, meine Services von dem Team, das ich begleite oder in dem ich bin, verbringe ich eben damit, dass ich von einem großen Cloud-Provider, wo wir eben unsere Container bisher laufen lassen, auf ein Kubernetes-Cluster umzuziehen.
Okay, cool. Großer Cloud-Provider. Also jetzt nicht Hetzner oder so.
Nein, kein Hetzner.
Oder Domain Factory oder Host Europe.
Nee, ist tatsächlich wirklich einer der Big Player. Ich bin mir leider aufgrund dessen, dass es eben RTL ist, nicht ganz sicher, wie weit ich darüber reden kann.
Aber wissen wir ja nicht. Also ja, gibt genau. Da ja sehr viele, die da in Konkurrenz stehen.
Genau. Und um Kubernetes soll es ja heute auch gar nicht gehen.
Genau. Docker. Falls der geneigte YouTube-Zuschauer sich wundert, warum ich mit einem Tüchlein ab und zu über die Stirn fahre, bei mir sind es aktuell über 30 Grad und das am Abend und ich gäre in meinem eigenen Saft. Deswegen bitte entschuldigt, wenn etwaige Geräusche kommen. Es ist schlichtweg einfach so, dass das Fenster noch offen ist und der Ventilator läuft. Weil sonst würde ich hier klatschnass sitzen und ihr könntet meinen Bart und meine Frisur ausringen. Aber jetzt haben wir ja schon irgendwie so mitgekriegt, was du machst, beziehungsweise wo. Aber wir haben auch schon über Docker gesprochen. Das ist doch dieser Wal, der dann irgendwie immer so im Internet rum. Was genau, ist denn das eigentlich genau?
Docker hat eben dieses kleine Walsymbol, welches so ein bisschen an ein Containerschiff erinnern soll.
Okay, das kommt davon, Analogie dass. Das kriege ich jetzt nicht, aber okay, ja, mach weiter.
Docker ist im Prinzip ein Container Runtime Engine. Heißt, wenn wir über Docker reden, dann meinen wir eigentlich meistens nicht unbedingt irgendwie Docker-Container, sondern im Normalfall eben normale Container. Dafür gibt es einen einheitlichen Standard. Und Docker ist da eben auch nicht der einzige Player. Beispielsweise gibt es auch noch von Red Hat, gibt es Podman, es gibt verschiedene andere Sachen. Und im Prinzip geht es dabei einfach nur darum, dass man Linux-Kernel-Namespaces benutzt. Die gibt es tatsächlich auch schon relativ lange. Docker war nur der erste, der es vernünftig als API zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, ja, Docker war Vorreiter an der Stelle.
Okay. Also der FreeBSD hatte, glaube ich, auch sowas, irgendwie so Container-Dingsi-Bumsi-Isolierung.
Ja, genau. Zeug. Nur kenne ich beispielsweise relativ wenige Leute, die wirklich FreeBSD benutzen. Meistens ist es dann doch eher ein Ubuntu oder Fedora oder CentOS.
Genau, also diese normalen Linux. Und ja, aber ich kann doch auf meinem Windows-Rechner auch Docker installieren.
Genau, unter macOS natürlich genauso. Dabei wird allerdings im Hintergrund eine Virtualisierung vorgenommen. Heißt, du hast eben eine kleine VM mit einem Linux drin, welche die Docker-Container dann ausführt. Das ist auch Grund für ein paar Problemchen von Docker for Desktop. Beispielsweise von so Performance-Problemen, wenn man Sachen in das Container-Image reinmountet. Was dann zu lustigen Lösungen führt, wie eben von Christian Dange, das Dockware, was dann eben SFTP benutzt, um die Files zu synken, statt wirklich dem nativen Filesystem.
Ja gut, aber ich stelle mir das auch schon relativ krass vor. Das heißt, ich kann mir Docker irgendwie so ein bisschen vorstellen, wie so das Shopware-Interface für die Administration, um meinen Shop zu administrieren, damit die Leute kaufen können. Nur halt transportiert in so Container-Dingsi-Bumsis.
Es geht tatsächlich ein bisschen weiter. Container sind eben Services, die auf deinem Bare-Metal-Server laufen. Und sagen wir einfach mal, der Bare-Metal-Server wäre ein Haus. Dann hättest du beispielsweise da drin ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, wie auch immer. Und jedes dieser einzelnen Zimmer ist eben an sich isoliert und braucht nichts weiter. Man kann theoretisch, wenn man eine Tür offen lässt, noch auf andere Prozesse zugreifen. Aber man kann eben auch einfach sagen, hey, die Türen sind jetzt alle abgeschlossen. Dementsprechend, du kommst nicht rein.
Das heißt, ich habe dann so ein isoliertes Kinderzimmer, wo dann das Kind drin rumbrüllt und mir nicht auf die Eier geht und ich kann im Wohnzimmer meinen Kinofilm gucken.
Um das jetzt rein mal so ein theoretisch, bisschen theoretisch etwas kann man so sagen.
Vereinfacht. Genau. Ja, das heißt, Docker gibt's ja schon relativ lang, ne? Oder?
Genau. Das dürfte so um die 2012 gewesen sein. Da lege ich mich gerade nicht genau drauf fest.
Namespaces
gibt es eben schon länger.
Ja. Wir können ja nachher mal so einen Wikipedia-Artikel oder so verlinken und den Text dann auch liefern. Ja, aber warum jetzt eigentlich? Weil ich kann doch eigentlich schlichtweg so diese komischen virtuellen Maschinen, die es ja auch in Windows gibt, diese Hyper-V-Dinger oder irgendwie VirtualBox oder so, einfach hochziehen. Ging ja mit Shopware 5 als Beispiel ja auch relativ einfach mit WakeRend, was ja nichts anderes wie so ein, ich steuere mir mal so eine virtuelle Maschine über so ein Skript-Ding ist.
Genau.
Man kann praktisch sagen, so Docker ist so WakeRend. Ich glaube, ich trete jetzt ziemlich vielen ziemlich derbe auf die Füße. Man möge mich bitte nicht hauen.
Nein, das werde ich definitiv nicht. Im Prinzip Vagrant beziehungsweise VirtualBox, virtuelle Maschinen und Docker Container sind unterschiedliche Lösungen zum selben Ziel, nämlich die Absicherung von Prozessen, die man ausführen möchte. Virtuelle Maschinen sind dabei so ein bisschen der Overkill in Anführungszeichen, weil jedes Mal, wenn du eine neue virtuelle Maschine aufsetzt, musst du eben auch dir das Betriebssystem, den Kernel, Netzwerkstack, Storage, Abstraktion, alles Mögliche musst du dir eben erstellen. Wenn du hingegen Container benutzt, dann hast du eben eine sehr, sehr geringe Zusatzlast, weil du eben nicht normalerweise Netzwerkinterface simulierst, sondern du greifst eben einfach auf den normalen Netzwerkstack beziehungsweise die normalen Funktionalitäten des Kernels zu, weil dieser Kernel eben über alle Container geteilt wird, während bei virtuellen Maschinen eben auch dieser Kernel virtualisiert wird. Okay, wenn wir das Ganze nochmal mit dieser Hausanalogie sehen, ist es im Prinzip so, als würdest du in deinem Haus, was der Bare-Metal-Server ist, Räume gegen Miniaturhäuser vergleichen. Die dann auch alle ihren eigenen Wasseranschluss brauchen und
Das heißt, eigene
Eingangstür.
Die Virtualisierung ist praktisch so die Wohnsiedlung, wo die ganzen gleich aussehenden Einfamilienhäuser stehen. Und Docker ist praktisch das große Hochhaus, wo Wohnungen und Zimmer entsprechend separiert sind.
Ja, man kann es ungefähr so sehen. Beides hat eben seine unglaublichen Vor- und Nachteile. Docker ist beispielsweise unglaublich schnell im Hochfahren von Systemen. Heißt, du kannst beispielsweise mit Quarkus, einem Java-Framework, kannst du dir Systeme hochfahren innerhalb von 2 Sekunden. Das geht mit einer VM normalerweise nicht. Die braucht dann eben ihre, sagen wir mal, eine Minute, um hochgefahren.
Ja gut, muss ja noch installiert werden. Da brauche ich das Linux noch.
Natürlich.
Dann sagen, nee, ich will kein KDE, ich will Headless
genau,
und
das,
so.
Das ist eben nochmal ein Zusatzfaktor. Docker-Container sind in der Regel deutlich kleiner. A, weil sie eben nicht diesen ganzen Overhead benötigen, wie so ein Kernel, wie hey, ich brauche jetzt die und die Version von Curl wieder, obwohl wir es schon auf dem Client installiert haben. Aber das Betriebssystem braucht das. Hm. Sondern man hat eben in seinen Docker-Container normalerweise das, was man braucht. Einen Prozess, der wirklich aktiv läuft. Und das war's dann schon. Das führt eben zu einer relativ guten Hochfahrtzeit. Es führt zu einer sehr, sehr schnellen Reproduzierbarkeit. Mhm. Und allgemein ist Docker relativ gut nutzbar, um halt einfach Sachen einheitlich zu haben.
Okay. Das heißt, da gibt es dann so ein Rezept, wo dann draufsteht, ey, Docker, ich brauche das und das und YOLO.
Genau. Dafür gibt es eben die Images. Das sind entweder Docker-Images oder eben Container-Runtime-Images.
Okay.
Der Einfachheit halber kann man einfach beides genau gleich sagen, weil ich glaube, der Standard ist sehr, sehr stark an Docker angelehnt, wenn auch nicht 100% gleich. Ja, im Prinzip, Images basieren darauf, dass man jeweils eine Änderung am Betriebssystem macht, daraus ein Layer baut. Dieser ist sehr, sehr einfach reproduzierbar und auch überall reproduzierbar. Und diese Images oder diese Layer basieren aufeinander, so dass dann dadurch eben dieses Image entsteht. Und aus dem Image können dann Container gebaut werden.
Ah, und das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil ich war jetzt gerade noch bei Container und jetzt habe ich irgendwie Images gehört. Also ich bin ehrlich, also natürlich, ich kenne Docker auch, ich tue jetzt gerade nur so doof, also nicht, dass der geneigte Hörer jetzt einfach denkt, so sag mal, was ist mit dem los? Aber ich glaube, Steffen ist halt deutlich weiter wie ich, weil Docker ist für mich bisher sowas gewesen wie, ja, Docker hochfahren, Container, hier Dockware und dann kann ich da drauf und dann tut es. Und es ist total einfach, irgendwie zu sagen, tu einfach. Make your shit.
Genau.
Ja, das müssen wir, glaube ich, jetzt piepsen. Egal. Wir sind ja ein U18-Podcast. Aber das heißt, der Vorteil von so einem Docker gegenüber so einer VM ist, dass ich erstens natürlich das Ganze, Docker ist auch kostenlos, oder?
Genau. Docker ist kostenlos und Open Source.
Okay.
Man kann auch Docker Swarm benutzen. Ich meine, da gibt es mittlerweile eine Paid-Version von. Aber in den Basisfunktionalitäten ist Docker komplett kostenlos.
Okay, das heißt, ich muss jetzt auch nicht so ein VMware-Cluster-Dingsbumsi hochfahren, sondern kann da einfach mir mein Ubuntu installiere mir da Docker drauf, mache erstmal sämtliche Ports zu und dann habe ich mir so einen Server, der dann irgendwie so Docker-Images jonglieren kann oder Container.
Genau, du kannst dir im Prinzip jede virtuelle Maschine bei jedem x-beliebigen Cloud-Provider besorgen, darauf Docker installieren und solange du Zugriff auf irgendwelche Images hast, wirst du darauf auch Docker-Container laufen lassen können.
Okay, aber das heißt doch im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, dass ich gerade einen Faden verloren habe. naja, also wenn ich mir das überlege, wir haben so ein Hochhaus, also das Docker-Dings, und wenn unten die Tür offen ist, da kann ja jeder da drin rumlaufen. Das heißt, ich kann auch mal beim Nachbarn irgendwie ins Schlafzimmer gucken, weil die Türe ist ja offen. Gibt es eigentlich auch irgendwelche Mechanismen, um zu sagen, so, hey, der Aufzug, den du jetzt einsteigst, der geht nur ins dritte OG und nicht weiter und du kannst auch nur aussteigen und nicht irgendwie zum nächsten fahren? Geht das?
Ja, geht. Zum einen ist eben das Hochhaus weiterhin unsere normale Maschine. Heißt, wenn die beispielsweise sagen würde, hey, ich blockiere jetzt Port 22, for whatever reason man das tun sollte, dann kann eben niemand darauf rein, auf diesen Port. Und dieser Port wäre in dem Fall die Haustür. Container sind jetzt allerdings auch noch so, dass zusätzlich normalerweise alle Türen trotzdem abgeschlossen sind. Heißt, du musst bei Docker explizit sagen, ich brauche jetzt eine Portfreigabe für Port 80, weil ich möchte meinen Webshop nach außen zeigen, dann wird im Prinzip erst dieser Port 80 freigegeben. wenn du dann natürlich trotzdem am Hochhaus immer noch die Tür für Port 80 zu hast, dann ist natürlich trotzdem das Ganze ein bisschen schwierig.
Okay, also ich kann mir so vorstellen, dass steht dann nachher so ein Türsteher davor, der die ganze Zeit guckt, wer denn jetzt wie in welchen Eingang reinkommt und die Leute halt irgendwie wegschickt. Mir gefällt die Hochhausanalogie gerade ziemlich gut.
Die ist überraschend gut, ja.
Und da hat es vorher gesagt, es gibt ja noch Podman.
Genau.
Was ist da jetzt so der Unterschied? Also Docker ist ja, glaube ich, irgendwie so auch der Überbegriff für diese containerbasierten Dinge. Also
Docker ist im Prinzip ein Produkt, was wirklich von der Firma Docker gebaut wurde. Heißt, initial gab es eben diese Namespaces und Docker kam her und hat gesagt, cool, die möchten wir benutzen, lass uns da was für bauen. Podman ist jetzt eben eine Alternative aus dem Hause Red Hat, weil diese eben zum einen sehr, sehr stark in Kubernetes integriert sind und Kubernetes benutzt eben im Standard Podman im Hintergrund.
Okay, ja, deswegen
kann ich Podman hat dabei einen erheblichen Vor- bzw. Nachteil, je nachdem halt, wie man es sagen möchte. Podman ist wirklich nur ein CLI-Tool, während Docker im Hintergrund einen Daemon laufen lässt. Diesen Daemon muss man natürlich, wenn man Docker benutzt, ein bisschen nochmal selber absichern. Hingegen Podman kann dann halt nicht auf bestimmte Werte zugreifen, weil Namespaces, kein Service kennt die, keine Information.
Okay, also man kann sagen, so Podman ist die sichere Variante.
Sicher würde ich nicht sagen. Es hat halt beides Vor- und Nachteile. Man kann aber sagen, Podman wurde als Drop-in-Replacement für Docker gebaut. Denn wenn du auf deiner auf deinem Rechner Podman statt Docker installierst und nur die normalen Docker-Commands ausführen würdest, wenn du beispielsweise ein Alias einrichtest für Podman, das Docker ist, dann würdest du keinen Unterschied bemerken.
Ja, außer man macht so wie ich, man installiert auf seinem Laptop irgendwie Fedora und sagt dann so, hey, ich bin doch gerade da so ein bisschen am Rumentwickeln und Docker Compose up-d. Und dann kommt er so zurück, so virtuell, so, hey, cool, dass du da was eingegeben hast, aber kenne ich nicht.
Richtig. Docker Compose ist eben ein Tool, welches für Docker geschrieben wurde. Denn was Docker bis vor kurzem nicht konnte, waren im Prinzip mehrere Container miteinander in einem Command zu vernetzen. Heißt, wenn man früher Docker mit mehreren verschiedenen Containern benutzen wollte und die miteinander verbinden wollte, dann war das Arbeit. Sagen wir es so, man musste eben manuell das Network einrichten, man musste manuell Volumes einrichten, man musste manuell die beiden Container in dasselbe Netzwerk stecken. Docker Compose hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht, nämlich als Python-Programm, welches mit einem YAML-File, dem Docker Compose YAML, eine Definition geschaffen hat, um eben Docker-Container in einem gewissen Maße zu standardisieren, dass man sie gleichzeitig starten kann. Heißt, man kann dann man kann beispielsweise zwei Container hochfahren. Einer nennt man dann PHP, einen nennt man MySQL. Und diese Container werden automatisch in ein Netzwerk gesteckt. Das heißt, diese können sofort miteinander kommunizieren, als wären sie eben in einem lokalen Netzwerk. Das bietet natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Manchmal möchte man auch einfach nicht, dass bestimmte Prozesse auf andere zugreifen. Ein klassischer Fall wäre, wenn man beispielsweise mit einem Nginx, einem PHP und einem MySQL arbeiten wollen würde, dann würde man normalerweise versuchen zu verhindern in einer Produktivumgebung, dass der Nginx-Container auf die MySQL zugreifen kann.
Okay, jetzt habe ich gerade ein richtiges Stichwort gehört. Das heißt, ich habe Docker immer so als entwicklungsschnell Dingsi-Bumsi gesehen. Ich sage immer Dingsi-Bumsi, Entschuldigung, aber so ein Entwicklungstool, was mir bei den Kollegen reproduktiv oder halt immer gleich Dinge zur Verfügung stellt oder halt auch bei GitLab irgendwelche Jobs halt erledigt, wie Testen oder Bauen von irgendwelchen Images oder so.
Ganz genau. Der große Vorteil von Docker bzw. Containern an sich ist eben, dass es einheitlich ist. Heißt, egal ob du es auf einem Docker for Windows, Docker for Mac oder eben auf deinem Linux-Server in deinem Cluster benutzt, am Ende wird immer dasselbe bei rumkommen. Das beseitigt also somit auch das klassische it runs on my machine, welches sehr, sehr typisch ist oder war. Und auch mit VMs leider immer wieder auftritt, weil VMs werden beispielsweise via Vagrant provisioniert, welches dann ein Ansible hat und dann ist dann plötzlich eine andere Version installiert und alles. Mit Docker kann das eben nicht passieren, weil eben er immer diese bestimmten Commands macht. Und solange diese Layer in den Images nicht überschrieben werden, ist es immer gleich.
Okay, das heißt, ich kann dann aber auch mein so Entwicklungsumgebungsding, was ich da lokal habe, einfach sagen, so ja, das ist jetzt auch auf meinem Produktivserver, wird schon laufen. Also klar, natürlich, das ist ein bisschen arg überspitzt, aber so rein genau, theoretisch würde das ja so funktionieren, oder?
Theoretisch ja. Das praktische Vorgehen ist, dass man zwar dieselben Images benutzt, aber unterschiedliche Docker-Compose-YAMLs beispielsweise benutzen würde. Heißt, man hätte eine Docker-Compose für Dev, eine für Prod, und man würde dann eben entsprechend unterschiedlich diese beiden Environments hochfahren, weil in einer Dev-Umgebung möchte man vielleicht doch einfacher Zugriff auf eine MySQL haben als ohnehin schon. Hm. In einer Prod-Umgebung würde man den Port beispielsweise nicht exposen von einer MySQL oder Postgres oder welche Datenbank auch immer. In einer Produktivdaten oder in einem Produktivsystem würde man eben Sicherheitsvorschriften, Sicherheitsregeln machen, die man in einer Dev-Umgebung nicht hätte.
Ja, gut, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es eher weniger der Fall ist, wenn man gerade irgendwie so Produkte anguckt, die irgendwie in der Pandemie jetzt relativ interessant waren. Da gab es ja durchaus auch mal so Entwicklerfails und ich würde immer behaupten wollen, so relativ viele sind jetzt nicht so bewandert im sicheren Betreiben von Systemen, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, aber selbst großen Firmen wie GitHub passieren immer wieder durch Unfälle, wenn man beispielsweise an den Memcache-Spam denkt von ein paar Jahren, wo einfach nur sehr, sehr viel Traffic auf die Memcache von GitHub gepusht wurde. Das war einfach ein offener Port wahrscheinlich oder gefundene IP-Adressen mit offenem Port und dadurch konnte man eben relativ einfach auf diesen Memcache zugreifen. Im Normalfall sollte man das eben verhindern. Also bitte, Leute, macht eure Ports dicht.
Ja, also ich sag mal, da gibt es ja auch entsprechende SysOps-Menschen, die jetzt so mit Entwicklung selber nicht mehr allzu viel zu tun haben. Aus dem Grund, dass sie halt einfach meistens eher nicht so Bock haben, irgendwie Programme zu schreiben, sondern eher so Server lieb haben und die streicheln. So, aber jetzt spickle ich nochmal in meinen Spickzettel. Also Docker Compose haben wir jetzt durch, ne? Also das heißt, ich kann da einfach so ein Rezeptding, so ein YAML, das schmeiße ich irgendwo hin und dann passieren da Dinge.
Genau.
Also ich weiß auch, bei den Kellerkindern habe ich so ein kleines Docker-Compose-Dingsbumsi mit GitLab gebaut, wo dann irgendwie massiv Dinge passiert sind, miteinander vernetzt und keine Ahnung was. Also es hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe die Hälfte nur kapiert. Also im Grunde, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ist so ein Docker-Compose so die Bauanleitung von IKEA, die man mitkriegt, wenn man irgendwie so einen Stuhl kauft.
Genau, und Docker an sich wäre eben vielleicht die Platte von der Sitzfläche vom Stuhl und die Rückenlehne und es wären einzelne Teile und Docker Compose setzt sie eben zusammen.
Okay. Und wenn ich mir jetzt so angucke, du hast es ja vorher selber gesagt, so da gibt es ja eine Kubernetes oder Kubernetes oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist dann so die Variante für die Pros, oder was ist das?
Kubernetes ist im Prinzip das absolute Superset für das, was man mit Containern machen möchte. Kubernetes ist von Google entwickelt worden, damals als Borg intern benutzt, wird auch intern immer noch als Borg bei Google benutzt. Aber es hat eben sehr, sehr viele Unterschiede zu Docker. Zum einen, weil es zu einem ähnlichen Zeitpunkt gekommen ist, beziehungsweise zu ähnlichen Zeitpunkten in die Entwicklung gegangen ist. Zum anderen einfach, weil Kubernetes sehr, sehr viele Punkte anders macht, nennen wir es so. In Kubernetes beispielsweise würde man eben nicht von einem Container reden, sondern man redet von einem Pod als kleinste definierbare Einheit. Ein Pod ist dabei nicht unbedingt ein Container, sondern es können eben 1 bis n Container sein. Ein klassischer Anwendungsfall dafür wäre in dem Fall dann eben wieder der Nginx mit einem PHP. Heißt, der Nginx würde eben nach außen exposed werden. Intern würde er allerdings diesen Request einfach an PHP weitergeben. Und alles Weitere würde dann eben clusterintern geregelt werden. Das heißt beispielsweise eine Datenbank würde man wieder in einem komplett anderen Pod definieren.
Okay, das heißt also, Kubernetes ist so ein Docker-Container oder ein Container-Jongleur.
Genau. Den großen Vorteil, den eben Kubernetes hat, ist, dass man einfach sehr, sehr feingranularer alles einstellen kann. Das heißt, man kann einstellen, wie der Traffic reingehen soll, wer überhaupt auf diesen Traffic zugreifen darf. Das wären dann beispielsweise ein Egress, beziehungsweise man kann eben mit einem Ingress definieren, was für Services nach außen exposed werden dürfen. Services sind dabei Definitionen von hier auf den Port darf man zugreifen, auf den und den Pods. Man hat eben eine automatische Skalierung bei Kubernetes dabei, die sehr, sehr gut ist. Und man hat eben Self-Healing-Capabilities in Kubernetes drin. Heißt, wenn die Container sterben, dann erkennt Kubernetes das, sagt, okay, der Container ist tot, werfen wir weg, stellen wir einen neuen hin.
Ja, aber dann ist doch meine Datenbank weg.
Das ist eben das große Problem, was man bei Kubernetes hat, nämlich Storage. Storage in Kubernetes-Clustern ist ein bisschen schwierig, weil man eben normalerweise nicht ein großes Storage-Volume hat, auf welches man zugreift, sondern man hat eben mindestens 3 Rechner oder 3 Server beispielsweise, um ein vernünftiges Cluster mit einer vernünftigen Reliability darstellen zu können. Dafür gibt es dann verschiedene Volume-Arten. Also Volumes sind eben künstliche Festplatten. Mhm. Da gibt es dann beispielsweise einen Volume-Claim. Es gibt einen Persistent-Volume-Claim, der speziell für Datenbanken ist. Und Volume-Claims sind eben wirklich für Sachen, die auch theoretisch weg könnten. Mhm. Ja, also das Ganze ist ein bisschen schwierig, so in eine Stunde reinzufassen.
Aber ja, Kubernetes, das habe ich jetzt gerade auch schon gemerkt. Wirklich, weil ich nämlich Kubernetes jetzt wirklich, auch gerade gefragt habe, so, wir sprechen jetzt hier von Volumen und Persistenz. Wie ist es eigentlich bei Docker? Da kann ich auch sagen, so, hey, ich habe ja so ein Stück Festplatte oder ein Verzeichnis. YOLO mir da mal meine Datenbank rein oder dann ist halt das SQL-File oder?
Genau. Docker benutzt eben Volumes. Dabei gibt es auch mehrere Arten von Volumes, allerdings nicht auf diesem Abstraktionslevel, wie es Kubernetes hätte, mit Persistent Volume Claims, Volume Claims. Docker hat eben Volumes und Bind Volumes. Mhm. Das sind so die gängigsten eigentlich. Bind Volumes sind dabei, wenn man etwas auf das lokale Hostsystem binden möchte. Volumes selbst wären, wenn man etwas über mehrere Instanzen synken würde. Heißt beispielsweise, du würdest ein Update von deinem Nginx machen, möchtest dabei natürlich nicht deine Assets verlieren, die würdest du dann in eben ein normales Volume packen. Für eine Entwicklung unter Linux würde man eben ein Bind-Volume benutzen, welches dann eben deinen lokalen Folder in diesen Docker-Container einbindet.
Okay, das heißt, ich kann praktisch meinen Docker-Container dann auch wegschmeißen, die Daten sind trotzdem da, weil durch mein Rezept weiß dann der Docker, hey, die MySQL-Datenbank-Dateien, die übrigens nicht in etc. bla irgendwas liegen, sondern die liegen bei dir lokal auf dem Rechner in mein HiOPI-Verzeichnis 53 und dort im Unterordner MySQL.
Genau. Das definiert man eben auch immer am Docker-Container mit. Heißt, wenn man einen Container löscht, dann würde das eben verloren gehen. Da ist auch wieder ein Vorteil von Docker Compose. Dadurch, dass man eben das schon in einem File definiert hat, wird es relativ einfach austauschbar. Jetzt kann man halt bei Volumes hingehen und entweder das Bind-Volume benutzen, welches dann irgendwo auf der Festplatte liegt, oder eben die normalen Volumes benutzen. Die liegen eben normalerweise an einem zentralen Ort mit einem Hash, sind allerdings auch persistente Werte, die wirklich in Docker abgespeichert sind. Heißt, sobald du ein Volume mit Namen Markus cooler Stuff hat, dann kannst du im Prinzip dieses Volume immer und überall einbinden, solange eben dieser Name weiter benutzt wird.
Okay. Das ist echt ein ziemlich cooles Feature.
Ist sehr, sehr cool, genau. Macht auch das Backuppen von Containern sehr, sehr gut möglich.
Also ja, ich denke da gerade an so die Diskussion, die wir schon häufiger hatten, glaube ich, so, kann ich da meine Nextcloud mit nutzen? Also jetzt kein not sponsored hier, aber wir haben dann jedes Mal drauf plädiert, so, ja, Markus, du kannst nicht mit Docker, lass es lieber sein. Habe ich zu mir gesagt, nicht Steffen zu mir, sondern das heißt, es ist dann das zu konfigurieren ist dann nicht ganz so einfach, oder? Weil ich habe es bisher nicht hingekriegt, also intellektuell gesehen.
Nextcloud an sich laufen lassen funktioniert gut. Man kann es mit einem Docker-Compose-File in, lass mich nicht lügen, 30 Zeilen ungefähr hinbekommen. Dabei ist natürlich noch nicht unbedingt die beste Sicherheit gegeben, aber es würde laufen. Nextcloud hat auch tatsächlich eigene Docker-Images. Heißt, da musst du dann wirklich nichts mehr machen, außer einen Admin-User angeben, die Datenbankverbindung angeben und vielleicht noch deine Bind-Volumes oder deine normalen Volumes festlegen, damit du eben, falls du ein Update von Nextcloud machen würdest, damit du da eben deine Volumes weiterhin benutzen kannst.
Okay, das heißt also, es gibt also auch Hersteller, die irgendwie schon so fertige Container-Dinger fertig haben, wo ich einfach nur sagen kann, ich will jetzt irgendwie einen Mail-Simulier-Ding haben und fahre das hoch, gebe das in Shopware an und dann wird darüber praktisch, wenn die Verbindung möglich ist, die Mails verschickt und dann praktisch mir auch angezeigt. Okay.
Genau. Besten Beispiele sind da eben die verschiedenen Datenbankanbieter, Postgres, MySQL, ich glaube, es gibt auch MongoDB. Die gibt sogar so weit, dass man die wirklich nur mit dem Namen MongoDB, MySQL, Postgres installieren kann. Normalerweise bestehen eben Namen von Images aus mehreren Parts. Einmal eben dem Herausgeber von diesem Image und dem Namen wirklich. Wenn beispielsweise du jetzt ein Container-Image hochladen würdest, dann wäre es meistens bootsig/ cooler Stuff.
Okay, also das heißt, es ist auch mit GitHub dann nachher so verbandelt, dass ich dann auch als normaler Dude irgendwie eigene Container hochladen kann.
Das ist ein bisschen anders. Docker hat das System von Registries, welches man beispielsweise auch von Node.js, Composer, wie auch immer, kennt. Man lädt im Prinzip irgendwo die Files eben für dieses Container-Image hoch, diese Layer, und da werden sie dann eben zentral gespeichert. Das ist auch relativ einfach selber zu machen, wenn man jetzt nicht auf die Docker-eigene Version hub.docker.com zurückgreifen möchte oder einfach private Repositories machen möchte. GitLab hat das schon eingebaut. GitHub weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das war zumindest in Arbeit.
Keine
Ahnung. Aber an sich direkt verbunden wäre es nicht. Was man eben normalerweise tun müsste, wäre diese Images in einer GitLab CI, in einer GitHub Actions, in Bitbucket hatte, glaube ich, auch irgendwie sowas in der Richtung, müsste man das eben bauen lassen und dann in diese Registry pushen.
Okay, und dann könnte ich da auch von dir gebaute Images dann runterladen.
Genau, solange du Zugriff auf das Image hast, dann funktioniert das eben. Private Registries beispielsweise würde man mit User-Accounts versehen, die beispielsweise in deinem LDAP-Verzeichnis, ich weiß gerade nicht den Namen von Microsoft, wie es nochmal da hieß.
Active Directory.
Active Directory, danke.
Ja, danke. Gerne.
genau. Man würde da eben die Active Directories hinterlegen und dann könnte man mit seinem Windows-User auf diese Seite dieser Registry zugreifen.
Okay, und krass. Das heißt also,
Docker hat eben da schon seinen eigenen Service integriert, das Docker Hub. Da hat man halt das große Problem, solange man nicht zahlt, kann man keine Private Registry oder keine Private Images machen, bis auf eins. Und das ist natürlich für die meisten Fälle zu wenig.
Ja, also ich könnte da praktisch auch so ein eigenes Image ablegen, was ja nichts anderes ist wie nimm mir eine Basis-Linux-Installation, installiere mir da einen SSH-Server drauf, installiere mir da ein PHP drauf oder halt irgendwie das, was ich will. Genau. Das heißt, also ich kann es so machen wie Dockware, dass ich dann praktisch so einen riesen Stack draufbauen kann und dann nachher irgendwie Markusware draus mache.
Genau, theoretisch könntest du das tun. Benutzen würde man dazu Dockerfiles, das sind eben ein einheitlicher Standard, um diese Images hinzuschreiben. Man hat normalerweise zu Beginn eben ein paar Credentials von wegen, hey, so und so, das und das ist der Maintainer. Hm. Das basiert auf dem und dem Image, beispielsweise Ubuntu, CentOS, Fedora. Ich glaube, es gibt auch Arch für die ganz abenteuerlustigen Leute. Und dann würde man im Prinzip mit verschiedenen Commands, nenne ich es mal, beispielsweise Run, Copy, würde man eben sich seine Layer zusammenbauen und anhand dieser Layer würde man dann eben wieder das Ganze reproduzieren können.
Okay, aber das funktioniert ja nur, wenn ich irgendwie ein Basissystem habe, also so ein Bare Metal, sage ich jetzt einfach mal, mit einem Betriebssystem drauf, welches in der Lage ist, einen Arch Linux auszuführen, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt auf einem Windows-Rechner einen Arch Linux Container laufen lassen könnte.
Das ist kein Problem. Unter Docker for Windows kannst du eben Linux-Container normal ausführen, weil eben im Hintergrund ein ganz normales Linux läuft. Das Einzige, was Docker for Windows noch als Vorteil hat, ist, dass man Windows-Container laufen lassen kann. Beispielsweise früher ist man vielleicht auf eine MS-SQL angewiesen für CRM XY. Mhm. Dann musste man vielleicht einfach eine Datenbank irgendwie virtualisieren früher. Mittlerweile kann man es eben auch als Windows-Container machen. Da gibt es auch eigene Images für, die auch unter wirklich dem keinen Namespace vorhanden sind. In Docker-Hub wäre es eben an der URL ein Unterstrich. Man könnte beispielsweise ein MS-SQL einfach so hochfahren.
Okay, aber sobald es dann auf meinen Linux-Rechner kommt, da sagt dann Docker auch so, hey, nö, kann ich nicht, will ich nicht, darf ich nicht.
Genau, solange du die Windows-Version benutzen würdest, würde es nicht funktionieren unter einem Linux. Denn Windows benutzt dann natürlich den Windows-Kernel, während der Linux-Kernel eben frei zugänglich ist, beziehungsweise in Windows als virtuelle Maschine im Hintergrund virtualisiert wird.
Und wie ist es jetzt so, fällt mir jetzt auch noch gerade ein, sorry, ich mache hier so voll die Sprünge, tut mir leid, lieber Hörer, ich bin voll strukturiert. Wie ist es jetzt mit der Ressourcenverteilung? Ich habe ja irgendwie auf einem Rechner oder einem Server irgendwie so eine endliche Anzahl an RAM und endliche Anzahl an CPU. Wenn ich da jetzt irgendwie auf meinem privaten Rechner mit 16 GB RAM und einem schönen AMD-Prozessor 800 Container drauflaufen lassen wollte, gehen wir einfach mal davon aus, von der Logik her brauchen wir bitte nicht drauf eingehen, aber geht das oder ist das einfach nur alles scheiß langsam und funktioniert eher so semi bis gar nicht?
Solange du Ressourcen hast, kannst du Docker-Container ausführen. Das ist die relativ einfache Regel. Das große Problem, was man eben teilweise haben könnte, ist, wenn du 4 Redis-Instanzen nebeneinander laufen lassen würdest, warum auch immer man das tun sollte für verschiedene Projekte oder so, dann kann es eben vorkommen, dass dein RAM einfach vollläuft. Weil dadurch, dass du eben auf deinem normalen System bist, hast du eben nicht diese Limitierung von virtuelle Maschine, hier bitte 4 GB, sondern du hast das Hostsystem als Limitierung. Solange also du 15 verschiedene Redis-Instanzen hochfahren möchtest, die alle bitte 2 GB RAM benutzen können sollen, weil man da irgendwas reinschreibt, wie 100 Produkte oder so, mit je 100 Varianten und denk dir Use Case aus. Irgendwann wird dann halt auch einfach ein Container nicht mehr hochfahren, weil er einfach keine Ressourcen mehr hat. Es wird irgendwann natürlich langsamer. Mhm. Aber solange er eben noch Ressourcen hat, kann er es hochfahren.
Okay, das heißt also, da wird der Docker auch nicht irgendwie danach gucken, so hey, lass mal lieber bleiben, sondern wird halt so lange, bis halt nicht mehr geht.
Genau, Docker würde einfach hingehen und immer weiter hochfahren. Irgendwann käme dann eben der Linux-Kernel ins Spiel und würde beispielsweise dir deinen Chrome abschießen, weil der plötzlich am meisten RAM verbraucht. Danach würde er eben auch durchaus hingehen und die einzelnen Container abschießen. Das kann eben durchaus vorkommen. Deswegen sollte man da trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Docker hat ein, ich sag mal, Konkurrenzprodukt zu Kubernetes. Damit wäre es möglich. Das basiert auch auf diesem Docker Compose Standard. Und erweitert diesen ein bisschen. Das Ganze nennt sich Docker Swarm. Das Problem ist, das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Okay. Ich kenne keine Firma, die es wirklich benutzt, außer Docker selbst. denn Docker Swarm hat Limitierungen aufgrund dessen, dass es eben Docker selbst benutzt, dass es Docker Compose benutzt und dadurch im Prinzip ein bisschen historisch gewachsen ist. Aber es bringt eben auch noch so nützliche Features wie Ressourcenlimitierung in einem gewissen Maße dazu.
Okay, das heißt so, auf meinem Desktop ist so Docker eher so die YOLO-Variante und so Kubernetes und Swarm eher so die Mach-mal-Low-Variante.
Nee, es ist die Cluster gegen Einzelmaschinen-Variante. Okay. Kubernetes bzw. Swarm würdest du eben normalerweise in einem Cluster mit x verschiedenen Maschinen laufen lassen. Dadurch könnte er eben eine gewisse Lastverteilung selber erzeugen und beispielsweise sagen, hey, ich habe hier gerade zwei Rechner, die langweilen sich und die beiden Server brennen, lass mal vielleicht ein bisschen umverteilen. Mhm. Das sind eben die Vorteile von Kubernetes und Docker nochmal. Aber solange man Docker Compose kann, kann man auch relativ gut wirklich auf Docker Swarm setzen. Ich kenne nur leider niemanden, der es tut.
Ja gut, ich sag mal, es ist ja wie immer, ne? Also es gibt ja nicht nur Shopware leider, sondern halt auch irgendwie andere Systeme. Nicht mehr lang. Nein, Spaß beiseite.
Der Shopware-Mitarbeiter macht unauffällige Anwerbungen für wir übernehmen die Weltherrschaft.
Nein, gar nicht. Also das können wir, glaube ich, auch gar nicht. Aber ist natürlich schöner zu sagen, es gibt nur unser Produkt und alle anderen gibt es nicht. So viele Alternativen gibt es ja auch nicht mehr.
Genau, im Prinzip ist das auch so ein bisschen der Grund, warum Docker Swarm überhaupt entstanden ist. Man hat gesehen, oh, Kubernetes, da lässt sich noch ein bisschen, ja, noch mal ein eigenes Produkt rausholen, welches wir eben direkt in unserem Docker-Stack integriert haben können. Kam zu spät.
Ja, das ist sehr nice. Also das heißt, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist die nächste Frage, die ich jetzt stellen würde, ob das Ganze auch skaliert. Bei Docker eher so nein und bei Kubernetes ja, YOLO.
Genau, Docker ist eben auf einem einzelnen Rechner nur drauf. Dementsprechend ist die Skalierung immer so ein bisschen schwierig. Zumal Docker eben normalerweise nur eine Instanz pro Name von einem Ding hochfahren kann. Mhm. Kubernetes ist dadurch, dass es eben zum einen über mehrere Server verteilt läuft, relativ einfach, sowohl horizontal wie vertikal zu skalieren. Mhm. Horizontal war, wenn ich mich nicht gerade ganz irre, eben, dass man mehrere Versionen einer, nee, das war die vertikale Provisionierung. Vertikal ist eben, dass man mehrere Services nebeneinander hinstellt, die das Gleiche tun. Mhm. Das macht Kubernetes eben, indem es einen Namen definiert und dann zufällig am Ende von diesem Namen noch einen Hash ranhängt. Mhm. Heißt, du hast beispielsweise in Docker deinen cooler Service. In Kubernetes hättest du drei Services mit cooler Service minus FE. Der nächste heißt cooler Service A3.2, wie auch immer. Also dieses Prinzip benutzt Kubernetes im Prinzip, um ja diese Limitierung vom gleichen Namen zu umgehen, aber gleichzeitig eine gute Skalierung hinzukriegen. Kubernetes hat zusätzlich noch den Vorteil, dadurch, dass es eben eine Cluster-Anwendung ist, kannst du relativ einfach neue Hardware draufwerfen und es funktioniert einfach. Bei Docker müsstest du eben einen komplett neuen Server hinstellen
mit
oder vielleicht eine andere, wo dann vielleicht ein anderer CPU drin ist, ein andere, keine Ahnung was, aber du würdest eben den Storage übernehmen.
Ja, also ich sag mal, es gibt, glaube ich, noch eine so Einschränkung, die ich mir jetzt auch gerade einfällt, wo du jetzt so CPU sagst. Ich hatte vor kurzem festgestellt, dass wenn man auf meinem ARM-Mac, den ich ja jetzt von meinem Arbeitgeber gestellt bekommen habe zum Arbeiten, Docker nutze, da gibt's dann schon so die Eigenheit, dass manche Images halt noch nicht so wirklich für die ARM-Architektur ausgelegt sind und dann so ein bisschen zäher bis gar nicht laufen. Also sehr vereinzelt
genau.
Nicht laufen, aber manchmal sind es halt so Datenbankanwendungen, die so sehr viel Spaß auf anderen CPUs machen.
Genau, es ist eben ein komplett anderer Befehlssatz im Prinzip, der da laufen muss. Dementsprechend müssen auch die Container-Images ein bisschen angepasst werden. Hm. MySQL beispielsweise läuft erst ab Version 8.0 irgendwas, läuft erst unter ARM. Für die ganzen MacBook-User schwierig, für Raspberry Pi-User schwierig. Aber es wird besser. Zu der Zeit, bevor MacBook einen ARM-Chip bekommen hat, war es tatsächlich noch mal Welten schlimmer.
Ja, klar,
wenn man da
war die Base nicht da.
Ja, wenn man da sich einen Kubernetes-Cluster mit beispielsweise Raspberry Pis bauen wollte, viel Spaß dir deine eigenen Images zu bauen. Das war im Normalfall einfacher, als ein Image irgendwo zu finden.
Ja, also wenn man Raspberry Pis findet, kann man das ja machen. Aktuell sind sie
mittlerweile ja schwierig, genau.
Sehr ausverkauft, muss man ganz klar sagen. Also ich habe jetzt schon mehrfach versucht, irgendwie mal so zum Rumspielen mal einzuorganisieren, aber findet man
genau.
Ja, also an die Hörer und auch die YouTube-Menschen, wenn ihr irgendeinen Shop habt, wo man die immer kriegen kann, bitte gerne in die Kommentare oder auf Twitter auch gerne teilen. Ich bin da auf der Suche.
Genau, aber um im Prinzip einfach so ein Beispielexperiment von diesem Raspberry Pi mit Kubernetes zu sagen, Jeff Geerling, ein unglaublich cooler englischsprachiger YouTuber aus Amerika, der hat eben eine Videoserie gebaut, wo er wirklich Raspberry Pi Compute Modules, ich glaube damals noch 3, in einem Cluster wirklich zusammenbaut und das Ganze dann eben laufen lässt. Ist sehr, sehr spannend zu sehen, was dann da so möglich ist, aber ist natürlich auch eine gute Menge Arbeit.
Also das heißt, kann man Kubernetes eigentlich auch auf so einem Rechner nur installieren? Also ich denke jetzt so an so eine virtuelle Maschine bei Hetzner zum Beispiel.
Kann man definitiv machen. Wenn man es komplett von Grund auf aufsetzt, ist auch eine ganze Menge Schmerz. Zumal es von Kubernetes mittlerweile so viele verschiedene, in Anführungszeichen, Distributionen gibt, wie von Linux selbst.
Okay.
Was aber beispielsweise möglich ist, unter Docker for Mac, beziehungsweise Docker for Windows, gibt es eine Checkbox, die man aktivieren kann. Ich möchte bitte ein Kubernetes-Cluster. Das Ganze funktioniert dann so, dass eben innerhalb von diesem Docker-Image ein Kubernetes aufgebaut wird.
Okay.
Ist ein bisschen hacky. Das sehe ich sehr, sehr gerne ein. Alternativen wären Minikube. Das ist ein eigenes Tool, welches eben, frag mich nicht, ob Container oder virtuelle Maschine im Hintergrund laufen lässt und darüber dann das Kubernetes laufen lässt. Oder eben, falls man beispielsweise das Ganze auf einem Raspberry Pi installieren möchte, dann gibt es K3S. K3S ist eben von Rancher, einem sehr, sehr großen Anbieter im Kubernetes-Umfeld für UI und alles. Und K3S ist da wahrscheinlich so der einfachste Einstieg, wenn man wirklich eine externe Linux-Maschine haben möchte, statt ich möchte gerne meinen Windows-Mac-Rechner umbauen, dass er Kubernetes kann.
Also man kann praktisch so zusammenfassend sagen, so Docker, Container oder Container überhaupt, ob jetzt mit Docker oder Podman, ist so das bessere Virtualisierungsding für Entwickler.
Besser nicht unbedingt. Es macht viele Dinge einfacher. Es macht viele Dinge sehr, sehr schnell reproduzierbar. Aber wie es halt mit allem ist, man muss wissen, was man tut.
Zumindest
gewissen Maße. Ansonsten können einem halt auch einfach Fauxpas passieren.
Ja, aber Try and Error, ne?
Das wäre wohl eher deine Methodik.
Natürlich. Ich habe auch garantiert Bock drauf. Ja, also jetzt habe ich schon Bock drauf, mit Docker rumzuspielen, aber glaube ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf, irgendwie so ein mir noch nicht so bekanntes System irgendwie so live in diesem Internet zu haben. Ist, glaube ich, so ein grundsätzlich genereller guter Tipp. Wenn du was nicht beherrschst, tu es nicht ins Internet. Einfach zu Hause, lokal, im Netzwerk, vielleicht allerhöchstens mal, aber nicht in diesem Internet mit irgendwie Corona-Warn-Amp nachbauen oder so, sondern einfach nur.
Genau. Deswegen gibt es beispielsweise auch sehr, sehr wenige Anbieter für Kubernetes. Und wenn, dann ist es meistens ein Managed Hosting. Was bedeutet, dass ich glaube, das günstigste Kubernetes-Cluster, was ich bis jetzt hier gesehen habe, war 50 Euro. Und das war ein Server, der nicht mal besonders stark war. Aber es war ein Kubernetes.
Ja, ja, ist genauso wie jetzt irgendwie irgendwelche Bullshit-Bingo-Begriffe, die irgendwo in der Marketingwelt rumgetragen werden. Und wir machen jetzt auch, oder wir sind auch agile und ja, geil.
Genau, Scrum.
Und
das jetzt, meist vergewaltigste Wort in der Agenturszene.
Genau, wir machen das agil. Also das heißt, wir schmeißen da einfach Menschen mit Überstunden drauf und dann YOLO. Aber jetzt habe ich eigentlich alles so meine Fragen durch. Ich meine, ich hätte auch mehr verstanden, wie ich vorher hätte. Zu Docker, hast du mir noch irgendwie was du auf jeden Fall noch anmerken willst zu Docker?
Nee, im Prinzip einfach nur probiert es aus. Es fängt sehr, sehr einfach an mit, sei es einfach einem Docker-Run-Command, wo du dann einfach Docker-Run-Fedora eingibst und plötzlich ein Fedora-Betriebssystem vor dir hast.
Also auch mit GUI oder so?
Nein, das nicht.
Oh, schade.
Denn Docker ist eben normalerweise headless. Heißt, du würdest eben kein Output haben. Es gibt lustige Sachen mit so Chrome-Browsern und so, womit man dann trotzdem in Containern eine Webseite testen kann. Cypress beispielsweise wäre dann ein passendes Tool für, dass man das eben in einem Container laufen lässt und dann darüber seine UI-Tests laufen lässt.
Kenne ich, ja, mache ich tagtäglich.
Genau. Aber normalerweise würde man Docker eben headless benutzen, einfach weil man damit weniger Prozesse im Hintergrund laufen lässt und Docker lässt man eben mit nur einem Prozess laufen. Ja, ansonsten, falls irgendwie Fragen aufkommen, könnt ihr mich gerne versuchen, auf Twitter zu erreichen. Ich nehme an, ich werde so oder so verlinkt werden.
Ja, doch. Also wir machen das meistens schon, dass wir so Profile von den Gästen entsprechend verlinken. Natürlich auch gerne in den Kommentaren. Also sage ich auch jedes Mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da und die Glocke nicht vergessen.
Die Glocke gilt
auch für YouTube. Ich finde das so toll. Wir müssen das halt einfach nicht machen, weil wir halt einfach denken so, ja, wenn uns die Leute gucken, ist schön, wenn nicht, dann halt auch nicht. Aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr uns abonniert und lasst mal einen Kommentar da. Und in dem Moment würde ich sagen, herzlichen Dank, lieber Steffen.
Das hat viel Spaß gemacht.
Special zu Docker. Und das nächste Mal kümmern wir uns dann um Autos. Nein, machen wir nicht, aber das nächste Thema wird auch richtig cool. Bis dahin, herzlichen Dank.
Ciao.